Ja, so ziemlich jeder im Raum hier kennt das apostolische Glaubensbekenntnis, hat das wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal aufgesagt. Also das ist eine Sammlung, das apostolische Glaubensbekenntnis ist eine Sammlung an Aussagen, die ganz früh in der Kirchengeschichte festgelegt wurden, als komplett zentral und extremst wichtig, als Zusammenfassung für den christlichen Glauben. Und diese Aussagen, die sind bis heute noch so zentral und so relevant, dass wenn du die aufsagst und das wirklich glaubst, was du da sagst, dann bist du eigentlich ein Christ. Und in diesem Glaubensbekenntnis kommt eine Zeile vor, die ich aber extremst spannend finde und die mich immer wieder irritiert hat. Und zwar, das ist, ich glaube an die heilige christliche Kirche, oder ihr kennt das vielleicht, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und ich habe mir immer gedacht, das gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wie soll ich an die Kirche glauben können? Also man glaubt ja an Gott. Also du siehst es nicht, deswegen glaubst du. Deswegen, du kannst an Gott glauben, dann bist du ein Theist. Oder wenn du glaubst, dass es keinen Gott gibt, dann bist du ein Atheist. Aber es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der so dumm wäre zu sagen, es gibt die Kirche nicht. Die sieht man ja, das ist ja offensichtlich, dass es die Kirche gibt. Warum war dann also unsere gesamte Kirchengeschichte entlang diese Aussage, ich glaube an die heilige christliche Kirche, ein zentraler Spruch? Und die Frage ist, kann man denn überhaupt nicht an die Kirche glauben? Und ich glaube, da ist die Antwort, ja, man kann nicht an die Kirche glauben. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass dieser Aspekt vom christlichen Glauben, nämlich die Kirche oder die Gemeinde, ich werde heute während der Predigt diese Wörter wahlweise austauschen, nur dass ihr es wisst, ist das Gleiche. Also ich glaube, dass dieser Aspekt des christlichen Glaubens eigentlich derjenige ist, der Menschen am stärksten und am meisten weg von Gott treibt. Dieser, dass man auch an die Kirche glauben soll. Also meiner Erfahrung nach haben Menschen weniger ein Problem damit, an einen Gott zu glauben, als dass sie eigentlich ein Problem mit der Kirche haben. Und ganz viele Menschen in Österreich, auch in unserer Kirchengemeinde, würden sagen, ich bin nicht religiös, sondern ich bin spirituell. Oder sie würden sagen, ich bin nicht religiös, ich bin gläubig. Und was damit eigentlich gemeint ist, ich habe überhaupt kein Problem mit Gott, ich habe ein Problem mit der Kirche. Ich habe ein Problem mit dieser Institution. Und was machen wir damit, dass einer dieser ganz wichtigen Glaubensaussagen aber eigentlich ist, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Was machen wir damit, dass wir diese Institution eigentlich überhaupt nicht mögen, wo es Missbrauchsfälle gibt, wo immer nur von Schuld geredet wird, wo so viel Geld da ist, das nicht fürs Gute eingesetzt wird und wo Kondome verboten sind und was weiß ich was noch. Also wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich bekennen sollen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und deswegen möchte ich jetzt einmal einen Schritt zurückgehen und einmal ein bisschen erzählen, was die Kirche eigentlich ist und das ein bisschen definieren. Und ich kann das jetzt nicht so cool in einem Satz herdreschen, also ich sage euch einfach ein paar Sachen, die die Kirche ist. So, erstens, Jesus selbst hat die Gemeinde gegründet. Matthäus 16, 18 steht, das sagt Jesus zu Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Okay, also keine andere Gruppe von Menschen kann von sich behaupten, von Jesus gegründet worden zu sein. Das kann alleine die Kirche. Ziemlich cool. Zweitens, Jesus ist auch der Mittelpunkt der Gemeinde. Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, in der Mitte. Also von dem her hat die weltweite Gemeinde, die weltweite Kirche ganz viele Filialen. Überall, wo gläubige Christen sind, da ist doch Jesus und da ist doch die Kirche. Also sind doch wir das Wunderwerk, eine dieser Filialen. Okay, drittens. Die Gemeinde besteht aus allen Menschen, die wirklich gläubig sind, in 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind zu einem Leib getauft, oder in Römer 12, 5 steht, so sind wir die vielen ein Leib. Viertens hat Jesus die Gemeinde gegründet, indem er den Heiligen Geist geschickt hat. Und zwar ins Herz von jedem Christen, Apostelgeschichte 2. Umgekehrt ist auch die Gemeinde selbst ein Geschenk des Heiligen Geistes. Also die Kirche besteht nicht aus Gebäuden und Institutionen, sondern aus Menschen. Aus Menschen, die gläubig sind und den Heiligen Geist haben. Von dem her findest du in jeder christlichen Denomination die Kirche. Überall da, wo gläubige Christen sind, findest du die Kirche. Und ich muss da hinzufügen, wenn du Christ bist, bist du Teil der Kirche. Automatisch. Du kannst nicht Teil der Kirche sein, wenn du gläubig bist. Daran führt kein Weg vorbei. Und die Frage, die ich jetzt an dich hätte, wenn du eine Person bist, die nicht verbindlich in einer dieser Filialen dabei ist, wäre, warum? Also nimmst du Teil an der Gemeinschaft, die absolut notwendig ist dafür, dass du ein geistiges Leben haben kannst? Es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, die nahelegen würde, dass du als Christ alleine dein Christenleben leben kannst. Keine einzige. Wenn du Christ bist, bist du Teil der Kirche und meine Aufforderung ist, handle und lebe auch so. Gut. Und warum sage ich das so drastisch? Wir leben in einer individualistischen Zeit und der Mensch und seine Bedürfnisse stehen absolut im Mittelpunkt. Und ich sage nicht Mensch und seine Bedürfnisse, ich sage nicht, der Mensch und seine Bequemlichkeit steht absolut im Mittelpunkt. Und das ist etwas, was man absolut in den Kirchengemeinden in der ganzen ersten Welt spürt. Und ich glaube aber, dass wenn du und ich, wenn wir verstehen, was die Gemeinde, was die Kirche eigentlich ist, dann würden wir ausflippen und investieren, was wir an Zeit und Geld nur haben. Fünftens, die Gemeinde legt die Bibel aus. Das ist ganz spannend. Also du kannst die Bibel nur wirklich verstehen, wenn du Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Individualistisches Denken ist ein Sprungbrett für ihr Lernen. Lass mich ein Beispiel bringen. Es steht in Philipper 4,4, freuet euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freuet euch. Wenn du jetzt das als persönliche Aufforderung siehst, dass du immer happy sein musst, wünsche ich dir viel Glück. Ich wüsste nicht, wie du das ohne Drogen schaffen könntest. Und ich meine, es gibt schon eine Möglichkeit und das sieht man manchmal, das sind diese Grinsekatzen-Christen, die immer so herumlaufen und so immer happy sind und jeder, der ein bisschen Menschenverstand hat, weiß, so ist das natürlich nicht in dem seinem Leben. Und wenn du so ein Grinsekatzen-Christ bist, wirst du früher oder später bitter über dich selbst, weil du genau weißt, du lügst dich an all die Jahre. Und dann, ja. Und was ist eigentlich das, was falsch läuft? Die Stelle wird falsch ausgelegt. Es steht im Plural, freut euch. Paulus schreibt an eine Kirchengemeinde. Und kann in einer Kirchengemeinde immer Freude sein? Absolut. Easy. Wir haben so viel, über das wir uns freuen können, was wir uns gegenseitig erzählen können. Da ist immer Freude in einer Kirchengemeinde möglich. Muss sich jeder Einzelne von uns immer freuen? Absolut nicht. Es geht gar nicht. Ich bringe euch noch ein zweites Beispiel, wie die Gemeinde eigentlich die Bibel auslegt. Zum Beispiel für jede Stelle im Neuen Testament, wo es um sexuelle Sünde geht, für jede von diesen Stellen stehen 10 Stellen über Gier. Und das heißt, Gier ist eigentlich extremst wichtig im Neuen Testament. Es impliziert auch ein bisschen, dass Gier ein Riesenproblem ist wahrscheinlich, sonst wird nicht so oft was über Gier dastehen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Es steht nicht dort, was Gier jetzt genau ist. Und bei sexueller Sünde ist irgendwie einfach, oder? Also jeder von euch, glaube ich, weiß, was Ehebruch ist. Also wenn du verheiratet bist, da gibt es die eine Person, mit der darfst du, mit allen anderen nicht. Das ist Ehebruch. Wenn du mit einer anderen, dann begehst du Ehebruch. Also extremst einfach zu wissen, was sexuelle Sünde ist. Extremst unmöglich zu wissen, was Gier ist. Da gibt es die sagen, ja okay, ich gebe 10% an die Gemeinde, mit dem Rest darf ich machen, was ich will, dann bin ich nicht gierig. Ja, nein, also so einfach ist es eben nicht. Es steht nirgendwo definiert, was Gier ist. Es gibt keine Regel dazu. Woher sollen wir also wissen, dass wir nicht gierig sind, wenn wir nicht in einer aktiven Gemeinde sind und reden mit anderen Christen, die Hosen runterlassen, über unsere Finanzen reden und wir uns im gegenseitigen Feedback aus die Bibel praktisch auslegen? Was heißt es, gierig zu sein und was nicht? Das war fünftens, die Gemeinde ist die Gruppe, die die Bibel auslegt. Sechstens, jetzt kommt die Stelle, worum es mir heute ein bisschen geht, nämlich Matthäus 5,14. Und da steht, ich gebe euch den Kontext auch, und zwar Matthäus 5,13-16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und ich finde das mega, mega cool, dass hier steht Stadt auf einem Berg oder Stadt auf einem Hügel. Weil was ist eine Stadt auf einem Hügel? Eine Stadt auf einem Hügel ist eine Gruppe von Menschen, die du von weit aus sehen kannst, wo du hinlaufst, wenn es Probleme gibt, weil dort ist es sicher. Und das ganze Umfeld ahmt nach, was diese Stadt macht. Also Stadt hat Einfluss. Und wisst ihr, was das bedeutet, dass auch wir eine Stadt auf dem Hügel sind? Das heißt, wir Wunderwerk, wir zeigen der eigentlichen Stadt, nämlich Wien, wie eine Gesellschaft eigentlich sein sollte. Das ist der Auftrag an uns als Gemeinde. Wir sollen diese Gruppe von Menschen sein, die auf dem Hügel ist, wo alle anderen Menschen hinsehen, um zu wissen, wie Gesellschaft funktioniert und wie man eigentlich leben soll. Und ich bringe dazu noch ein zweites Gleichnis zu diesem Thema. Ihr kennt das, dass Jesus die Jünger als Menschenfischer bezeichnet. Und wir haben da oft auch eine sehr einfache Auslegung von dieser Stelle, wo wir sagen, ja, wenn du Menschen in eine persönliche Beziehung zu Gott führst, dann hast du Menschen gefischt. Und ich glaube, dass das eine sehr oberflächliche Auslegung ist. Ich glaube, dass man da eigentlich noch viel mehr darunter verstehen sollte. Die Menschen, zu denen Jesus gepredigt hat, denen waren Gleichnisse viel, viel, viel wichtiger als uns heute. Und das hat so viel mehr bedeutet, als wir heute sehen. Und es heißt wirklich, dass du diese Fische von einem Reich, von einer Gegend der Dunkelheit und des Chaos, dafür steht, dass sie hinausholst in das Königreich Gottes. Ich glaube, dass das damit gemeint ist. Also, dass wir Menschen zu Jesus führen, ist ein Teil des Menschenfischens, aber es ist nicht das ganze Menschenfischen. Da ist noch so viel mehr damit gemeint. Okay, was meine ich jetzt aber damit? In welches Königreich ziehen wir sie hinein? Und ich möchte euch jetzt ein Bild zeichnen davon, was wir als Wunderwerk sein dürfen, sein sollen, teilweise sind. Zum Beispiel, wir Wunderwerk, wir als Stadt auf dem Hügel, wir können Wien zeigen, wo Nationalitäten nicht gut miteinander auskommen, wo Rassismus an der Tagesordnung ist. Wir können dieser Stadt zeigen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wo jeder absolut willkommen ist, so wie er ist, egal welche Hautfarbe er hat und woher er herkommt. Und wir Stadt auf dem Hügel, wir zeigen Wien eine Gesellschaft, wo nicht Aussehen und Körperbilder Götzen sind. Ja, sondern bei uns heilt der Heilige Geist zerbrochene Seelen, bei uns heilt der Heilige Geist Menschen mit Essstörungen und er macht uns frei von diesen ganzen hirnrissigen Vorstellungen, wie unser Popsch ausschauen soll. In unserer Stadt auf dem Hügel kann Wien sehen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wo Geld kein Götze ist. Da draußen in der Stadt teilen die Reichen nicht viel mit den Armen. Aber wir sind berufen dazu, dass wir in Spucke wegbleibenden und Kinnlade runterklappenden Größenordnungen teilen miteinander, wo Armut ein hundertprozentiges Fremdwort ist in unserer Mitte. In unserer Stadt auf dem Hügel leben wir Wien vor, wie eine Gesellschaft funktioniert, wo Männer und Frauen sich mit Respekt behandeln und nicht wie Spielzeug. Und in unserer Stadt am Hügel kann Wien sehen, wie Familien durch die Kraft des Heiligen Geistes wiederhergestellt und geheilt werden, wo eigentlich die Scheidungsraten absolut außerirdisch sind. Und in unserer Stadt am Hügel finden weise neue Eltern und Großeltern. Und bei uns finden Flüchtlinge eine Heimat. Und es wird ihnen möglich gemacht, sich zu integrieren, wo es ihnen draußen in der Stadt so schwer fällt. Und in unserer Stadt auf dem Hügel kann Wien sehen, wie der Ex-Knacki neben dem Kiewerer sitzt und gemeinsam anbetet. Und ja, bei uns sind auch Schwiegermütter angenommen und geliebt und wertgeschätzt. Und da hinein fischen wir Menschen. Das ist das Königreich, das ist dieses Bild von Gemeinde, das ich habe fürs Wunderwerk. Und ich meine, das ist ein sehr biblisches Bild. Also versteht ihr, was ich meine? Wir sind absolut noch nicht dort. Aber Jesus spricht uns das zu und er will, dass wir Wien vorzeigen, wie eine Gesellschaft aussieht, wo er König ist, wo er Bürgermeister ist sozusagen. Und das ist mein Aufruf an uns heute, lasst uns eine Stadt auf dem Hügel sein, lasst uns das Licht der Welt sein, lasst uns das Salz der Erde sein und lasst uns Gottes Idee leben. Okay? Gut. Wenn du jetzt aber die Kirche noch immer nicht magst, weil dich diese ganzen Institutionen ankotzen, dann sage ich willkommen im Club. Wenn du aber verstehst, was die Kirche in Wirklichkeit ist, dann wirst du vollen Herzen sagen können, ja, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und ja, ich bin auch ein Teil dieser heiligen christlichen Kirche. Und ja, ich gebe meine Zeit, mein Geld, meine Hirnfasern und meine Muskeln und mein Leben für die Gemeinde und für meine Geschwister. Die Gemeinde ist so viel mehr als eine Versammlung von Christen. Okay, also, ja, jetzt ist es schön, dass wir alle so motiviert sind. Ich sehe, ihr könnt euch kaum in den Sesseln halten. Und lasst mich aber nochmal zu diesem Problem zurückkommen von ganz vom Anfang, okay? Die meisten Menschen glauben nicht an die Kirche. Und manche Menschen im Wunderwerk glauben vielleicht nicht wirklich ans Wunderwerk. Und wie ihr hoffentlich eh verstanden habt, ist das mit der Stadt auf dem Hügel ein Gleichnis. Also das ist Bildsprache, wir sind in der Absberggasse und nicht am Kahlenberg, wo uns tatsächlich alle sehen können. Und wir haben einen Pastor, wir haben keinen Bürgermeister. Also wie kommen wir dazu, dass wir weit sichtbar sind wie eine Stadt auf dem Hügel? Wie können wir leuchten für die Welt? Und wie können wir uns nicht nur für uns merkbar verändern, sondern merkbar für die Stadt verändert sein? Die meisten Menschen mögen ja die Kirche nicht, würden also auch nicht in die Kirche kommen, um sich das anzuschauen, wie die Kirche funktioniert oder nicht funktioniert. Und die Antwort darauf ist, die auf der Hand liegende Antwort ist, wir gehen nach außen, wir missionieren. Awakening Austria zum Beispiel steht vor der Tür und viele andere Aktionen sind passiert und werden noch passieren. Das Problem, wenn wir missionieren gehen, ist aber, und das wird euch bekannt sein, Menschen, die die Kirche eh schon nicht mögen, nehmen Mission als Rekrutierung wahr. Die nehmen das wahr als, das sind die Christen und die kommen und die wollen die Leute rekrutieren für etwas. Und wenn sie dann dort sind in der Kirche, da haben sie dann kein Leben mehr oder so. Also wie kommen wir raus aus diesem doppelten Dilemma, dass wir als Gemeinde eigentlich nicht wirklich den Standard halten, den wir laut Bibel haben sollten? Und wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, dass wir eigentlich kaum Chancen haben, Menschen dazu zu gewinnen, weil wir einfach falsch rüberkommen? Und ich glaube, auf beide Probleme liegt die Antwort darin, dass wir über Gott oft nicht das vollständige Bild haben. Also ich möchte euch eine Seite von Gott zeigen, die unendlich wichtig ist und die manchmal ein bisschen wenig oder zu wenig besprochen wird. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Also das hebräische Wort für Gerechtigkeit, da seht ihr es, wenn ich es falsch ausspreche, sorry, Mishpat. Und das kommt über 200 Mal allein im Alten Testament vor, ist also eins von den häufigeren Wörtern. Mishpat bedeutet, und es ist aber nicht nur Gerechtigkeit, es ist ein bisschen ein jüdisches philosophisches System, das ich euch jetzt schnell erkläre. Das heißt, dass jedes Lebewesen etwas verdient. Und wenn du diesem Lebewesen das gibst, was es verdient, dann ist das gerecht, Mishpat. Aber dieses Lebewesen hat auch Gerechtigkeit, Mishpat. Also es ist so ein bisschen dieses, was es hat, haben sollte und was du gibst. Das ist alles zusammen. Das ist ein bisschen wie eben Gerechtigkeit, gerecht sein, gerecht tun. Wir im Deutschen umschreiben das eben ein bisschen. Also wenn du einem Lebewesen das gibst, was es verdient, oder einem Menschen das gibst, was der Mensch verdient, dann bist du gerecht. Das ist Mishpat. Ein Hauptvorwurf an die Kirche spannenderweise ist ja, dass sie eigentlich ungerecht handelt. Viele Leute glauben, dass die Bibel Unterdrückung befürwortet. Und ich glaube, dass das nicht wahr ist. Lass uns noch bei diesem Wort Mishpat bleiben, dieser Gerechtigkeit. Jedes Lebewesen hat Mishpat und gerecht ist es, diesem Lebewesen das zu geben. Woher hat aber dieses Lebewesen Mishpat? Also woher wissen wir, wem was zusteht? Und auch hier ist die Antwort im Hebräischen ganz klar, Mishpat kommt von Gott. Gott ist derjenige, der Gerechtigkeit gibt und zuspricht und der sagt, wem was zusteht. Also es hat ein stark negatives Element natürlich, wenn ein sündiger Mensch oder ein Verbrecher eine Strafe bekommt, ist das Gerechtigkeit, er kriegt das, was er verdient hat. Das wäre die negative Seite. Und ich möchte euch jetzt den Psalm 146 vorlesen, weil hier noch, ihr werdet es gleich sehen, ich lese es mal vor. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele, ich will dem Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft, denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und er hält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für, Halleluja. Also hier seht ihr nicht nur die negative Seite von Mishpat, also seht schon noch, Gott führt den Ungerechten in die Irre, also er bestraft sehr wohl. Ihr seht aber auch die positive Seite von Gottes Gerechtigkeit. Hungrigen Essen geben, einstehen für die, die Gewalt leiden, Gefangene freimachen. Manche sind natürlich gerechtfertigt im Gefängnis, aber immer wieder sind auch Leute im Gefängnis, die dort sind, weil sie sich mit irgendeiner mächtigen Person angelegt haben und eigentlich nichts falsch gemacht haben. Gott macht die Gefangenen frei. Blinde sehend machen, die aufrichten, die niedergeschlagen sind. Die Fremdlinge zu beschützen, Asylanten und Immigranten bei uns heute. Die Waisen und Witwen, also alleinerziehende Familien, zu unterstützen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und allein im Alten Testament stellt Gott sich wieder und wieder vor als der, der stark ist und gerecht. Auch hier im Psalm 146. Der, der die Himmel und Erde gemacht hat. Und er stellt sich auch als derjenige vor, der diese Stärke ganz besonders dafür einsetzt und verwendet, die Armen und die Schwachen aufzubauen. Ihnen Gerechtigkeit zu bringen. Gott sagt, sie verdienen es. Genauso wie ein Verbrecher Strafe verdient, verdienen die Armen Auferbauung und Hilfe. Das ist seine Gerechtigkeit. Und das ist eben, warum das so wichtig ist, dass es mit seiner Gerechtigkeit zusammenhängt, ist, das ist nicht Benefiz und das ist nicht optional. Das hängt direkt zusammen mit dem Wesen Gottes. Er ist gerecht und das gehört zur Gerechtigkeit wie die Faust aufs Auge. Wenn du eine Visitenkarte schreibst, dann steht dort ganz komprimiert drauf, was du tust. Oder du stellst dich vor mit ein, zwei Wörtern. Ich würde auf meine Visitenkarte schreiben, Jugendleiter Wunderwerk oder so. Das ist ganz komprimiert das, was ich beruflich mache. Und wenn Gott sich vorstellt, sagt er das ganz komprimiert, wofür er eigentlich steht und wer er eigentlich ist. Und er sagt, ich bin stark und ich bin gerecht. Und ihr wisst jetzt auch, was die Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Nämlich nicht nur Law and Order, sondern dazu noch Barmherzigkeit und Gnade. Und ich möchte echt stehen bleiben auf diesem Punkt noch ein bisschen, weil ich möchte nicht eine Empfehlung an uns geben. Es ist mehr, es ist verbindlich, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Nämlich in Micha 6,8, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also hier seht ihr ganz berühmt zusammengefasst, was es eigentlich heißt, Gott nachzufolgen, Recht zu üben. Ihr sollt ein einheitliches Recht haben für den Fremdling wie für den Einheimischen, denn ich, Herr, bin euer Gott. Also auch in der Rechtsprechung zwischen Aus- und Inländern zu unterscheiden, wäre ungerecht für Gott. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Das sind die Sprüche. Und ganz berühmt und der härteste von diesen Versen, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Jakobus 4,17. Also seht ihr, wie ernst das ist. Es ist nicht nur Sünde, wenn du den Armen aktiv unterdrückst, es ist Sünde, wenn du ihn ignorierst, wenn du weißt, du kannst helfen und tust es nicht. Also anders ausgedrückt, wenn die Not in dieser Welt keinen Einfluss darauf hat, wie du dein Geld verwendest und wie deine Zeit verwendest, dann sündigst du. Und das gilt für alle von uns. Und das gilt für die gesamte Gemeinde und das gilt fürs Wunderwerk. Und hier ist ein bisschen der Schlüssel zu einem unserer Dilemma von vorhin. Solange wir als gesamte Kirche auf der Welt, aber solange wir auch als Wunderwerk nicht bekannt dafür sind, dass wir gerecht sind, wie Gott gerecht ist, wird jeder Versuch zu missionieren wahrgenommen als ein Versuch zu rekrutieren für etwas, was sich die Leute als schlechte Sache vorstellen. Wenn die Welt aber sieht, wie Gott wirklich ist, dann kann sie Gott schauen und wir zeigen ihnen, wie Gott wirklich ist, indem wir ihn repräsentieren als Gerechten, indem wir Bringer der Gerechtigkeit werden. Und lassen wir das ganze Missionsthema mal weg. Wir kommen so und so nicht drum herum, als Gemeinde für die Armen einzustehen und als Gemeinde für Flüchtlinge und für Mittel und für Obdachlose und für Alleinerziehende und für, was weiß ich noch, einzustehen. Wenn wir das tun, sind wir ein Licht, das leuchtet und wir sind eine Stadt auf dem Hügel. Und wenn du jetzt ein bisschen ein Konservativer bist und das hört sich alles viel zu links an für dich, ja, sorry, ich würde dir echt ans Herz legen, aufzuhören, die Bibel durch so eine politische Brille zu lesen. Die als Linke eckt man genauso an, wenn man Christ ist. Ja? Also die Bibel fordert uns heraus, so viel mehr zu tun und so viel mehr zu leben, als irgendeine politische Partei oder irgendeine politische Richtung oder irgendeine Ideologie uns vorschreiben kann. Wir ecken als Christen überall an. Aber wenn du dich fragst, was christliche Politik ist und wenn du christliche Politik machen möchtest, dann hilf den Armen, hilf den Flüchtlingen und den Alleinerziehenden und den Kranken und den Mittellosen und den Obdachlosen und gib denen zu essen, die Hunger haben und kümmere dich darum, dass Kranke gut versorgt werden und kümmere dich darum, dass Asylanten gleich behandelt werden wie Österreicher und kümmere dich darum. Und wenn du nicht in die Politik berufen bist, dann mach's trotzdem. Okay? Mit den Mitteln, die du hast, wo du bist, mit den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und jetzt bleibt aber noch eine Frage offen. Wie schaffen wir das alles? Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, ich zeichne gerade ein bisschen ein Bild der Unmöglichkeit. Wie spiegeln wir derart Gott wieder durch unser Handeln, dass die Welt sieht, dass wir diese Stadt auf dem Hügel sind, dass sie auf uns schauen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel einfach sagen, okay, diese Predigt macht Sinn, Gott ist gerecht, ich will es so machen wie er, ich will mich um die Armen kümmern. Ja, cool, finde ich voll okay, geh und mach das. Es gibt noch einen zweiten Weg, den ich als wesentlich besser erachte. Du bist ein Mensch und du wirst immer das tun, was du eigentlich liebst. Und du wirst dich immer unterbewusst ausstrecken und orientieren daran, wonach sich dein Herz eigentlich sehnt. Und wenn du Gott anbetest und wenn du Lobpreis machst, dann wirst du nach und nach mehr werden wie er und du wirst anfangen, gerne zu tun, was er sagt. Und du wirst nachhaltig ihn imitieren. Schau dir Psalm 146 noch einmal an. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Also was macht der Psalmist da? Er lobt und er preist Gott. Und er sagt sogar seinen Gefühlen, obwohl die eigentlich nicht mitmachen wollen, lobe den Herrn, meine Seele. Er spricht in sein eigenes Herz. Aber wie kannst du einen gerechten Gott lieben? Ich meine, es ist einfach, einen liebevollen und einen vergebenden Gott zu lieben, aber einen gerechten? Wenn ein Gott, der sagt, dass du nicht nur Gerechtigkeit bringen sollst, sondern der das sogar auf die Spitze treibt und sagt, wenn du deinen Nächsten, also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, oder du wirst bestraft. Wie soll man so einen Gott lieben können? Und da habe ich eine Antwort drauf, nämlich in der ersten Predigt von Jesus. Auch ich habe heute eine meiner ersten Predigten, nicht ganz die erste, und ich rede darüber, was mir einfach am allerwichtigsten ist. Und Jesus hat genauso in seiner ersten Predigt darüber geredet, was ihm am allerwichtigsten war. Das können wir in Lukas 4 nachlesen. Und er hat sich eine Bibelstelle ausgesucht, nämlich Jesaja 61, aus der Liste davor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wenn wir jetzt aber zur Originalstelle zurückgehen, dort wo Jesus eigentlich zitiert, nämlich in Jesaja 61, dann steht dort noch ein halber Satz mehr am Ende dieser Stelle: und einen Tag der Rache unseres Gottes. Also seht ihr, Jesus lässt diesen halben Satz weg. Warum macht er das? Macht er das, weil er, so wie manche Prediger, nicht gerne über die Hölle redet, weil das ist offensiv, und dann kommen, ich glaube, Jesus, dem war das ziemlich wurscht. Ich glaube, das hat ihm ziemlich Spaß gemacht, offensiv zu sein. Aber er erzählt in seiner allerersten Predigt darüber, wer er ist und warum er gekommen ist. Und auch hier wieder: Geist des Herrn ist auf ihm, er bringt den Gefangenen Freiheit, Armen gute Botschaft, den Blinden das Sehen und allen Gnade. Aber er lässt die Rache Gottes weg, die ja eigentlich zur Gerechtigkeit Gottes dazugehören würde. Warum lässt er die Rache von Gott weg? Und die Antwort ist, weil er nicht gekommen ist, um Rache zu bringen, er ist gekommen, um Rache zu tragen. Er ist nicht gekommen, um zu bestrafen, er ist gekommen, um Bestrafung zu ertragen. Die Strafe, die du verdient hättest und die ich verdient hätte. Er ist gekommen, um sie zu tragen und nicht, um sie zu bringen. Jesus wurde bestraft, obwohl du hättest bestraft werden sollen. Du hast ein ungerechtes Leben gelebt, Jesus nicht. Du hast deinen Nächsten nicht geliebt wie dich selbst, Jesus schon. Und er hat sich freiwillig statt dir bestrafen lassen. Jesus ist gekommen, um die Strafe zu tragen. Er hat dadurch auch dir Gerechtigkeit Gottes gebracht. Es ist eine Riesenfreude. Und so können wir Jesus mit Freuden und von Herzen anbeten. Weil Jesus das Kreuz getragen hat, ist die Gerechtigkeit Gottes das Beste, was dir und mir passieren konnte und kann. Und es ist das Beste, was dieser Welt passieren kann, wegen dem Kreuz. Also lasst auch uns anbeten und lasst auch uns Gerechtigkeit in diese Welt bringen. Und ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir, dass dir deine Gerechtigkeit so wichtig war, dass du es nicht ignorieren konntest. Und ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Danke, dass du die Strafe getragen hast für uns, obwohl wir eigentlich Bringer von Ungerechtigkeit waren. Danke, dass du in uns nicht nur den Bringer der Ungerechtigkeit siehst, sondern auch den Armen, der die Gerechtigkeit wieder braucht. Und danke, dass du sie uns freiwillig gegeben hast. Herr, danke, dass du die Strafe getragen hast, Jesus. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir uns freuen dürfen darüber, dass du gut bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir eine Stadt auf dem Hügel sein dürfen. Herr, mach uns zu Menschen und mach uns zu einer Gemeinde, die wirklich dein Evangelium in die Stadt hinausträgt und dass die Leute sehen dürfen, dass wir berühmt dafür werden, dass wir uns für die Armen und die Kranken einsetzen. Danke, Herr, dass das wirklich dein Auftrag war, dass du das getan hast. Und danke, dass deswegen heute auch wir hier stehen dürfen und deine Kinder sein dürfen. Amen. Gut. Hey, und wenn du gerade zum ersten Mal hier mitgebetet hast, ich würde mich echt freuen, wenn du nachher noch zu mir kommst. Es würde mich extrem segnen, das zu wissen. Und ja, dann darf ich wieder der Birgit das Mikro geben.